Deutschlandfunk. Sport.
Als Fachmann und Mensch ist Lucien Favre über jeden Zweifel erhaben, hat BVB-Chef Hans-Joachim Watzke noch gesagt. Doch da war der nur so halb erfolgreiche Trainer von Borussia Dortmund schon seinen Job los. Das ist ein paar Tage her. Und jetzt Bernhard Krieger und der Sport.
Nach der Entlassung von Lucien Favre präsentierte sich Borussia Dortmund mit neuem Trainer vom Auswärtsspiel des BVB in Bremen, Henry Vogt.
Es lief noch nicht wirklich alles rund und es war auch nicht wirklich schön anzusehen, dieses Spiel von Borussia Dortmund. Dem ersten Spiel nach der Entlassung von Lucien Favre unter Neutrainer Edin Terzic. Aber was am Ende zählt, sind die 3 Punkte, die sie erreichten mit dem 2:1 im Auswärtsspiel bei Werder Bremen. Den entscheidenden Treffer schoss Marco Reus mit verwandeltem Elfmeter, allerdings erst im Nachschuss gegen Jiří Pavlenka, der diesen Elfmeter auch mit einem Foul verursacht hatte. Borussia Dortmund startete stark durch den Führungstreffer von Guerrero, fiel aber wieder in schon übliche Lethargie zurück. Kevin Möwald nutzte das zum Ausgleichstreffer in der 29. Minute. Dann allerdings konnte Werder dem Spiel keine entscheidende Wende mehr geben.
Dass Dortmund mit Edin Terzic einen neuen Trainer hat, daran hat Stuttgart einen nicht unerheblichen Anteil. Der VfB hatte die Dortmunder ja am Wochenende mit 5:1 deklassiert. So stark wie gegen den BVB waren die Schwaben gegen Union Berlin aber nicht. Philipp Sommer.
Sascha Kalajdzic rettet dem VfB Stuttgart einen hart erkämpften Punkt gegen Union Berlin. In der 80. Minute eingewechselt macht Kalajdzic das 1:2 in der 85. durch Kopfball und in der 90. legt er das 2:2 nach. Der Videoschiedsrichter schaut sich den Treffer lange, lange an, kommt dann aber zum Schluss ganz sauber alles von Kalajdzic. Kein Anspiel, Treffer zählt und so kann der VfB Stuttgart doch noch einen Punkt holen gegen tapfer verteidigende und effektiv spielende Berliner, die durch die Treffer von Friedrich in der 4. Minute und von Avoni in der 77. schon 2:0 in Führung waren. Am Ende aber nur mit einem Punkt aus Stuttgart abreisen.
Mönchengladbach bleibt zum 3. Mal in Folge in der Bundesliga sieglos, holt in Frankfurt aber immerhin einen Last-Minute-Punkt. Martina Knief.
Am Ende wurde es dramatisch. Bis zur 90. Minute führte Eintracht Frankfurt mit 3:1. Nach dem Abpfiff stand jedoch das 9. Spiel in Folge ohne Sieg für die Hessen. Lars Stindl brachte die Gladbacher mit einem direkt verwandelten Freistoß in Führung. Dann drehten die Offensivspieler André Silva und Eamon Barkok die Partie. Zweimal traf Silva, einmal Barkok. 3:1 der Pausenstand. In der zweiten Halbzeit tat sich lange nichts, bis zur 90. Minute. Lars Stindl verwandelte einen Foulelfmeter zum Gladbacher Anschlusstreffer. Und der Kapitän war auch in der 5. Minute der Nachspielzeit zur Stelle und traf per Kopf zum 3:3. Die Gladbacher verdienten sich mit ihrer Kampfkraft in der Nachspielzeit das Unentschieden.
Im 4. Spiel des Abends traf Hertha auf Kellerkind Mainz. Lars Becker.
Das war ein tristes 0:0, ein torloses Unentschieden der schlechteren Sorte zwischen Hertha BSC und Mainz 05. Vor allem für die Berliner nach 3 Spielen ohne Niederlage eine Enttäuschung. Man hat zwar nicht verloren, aber dieser eine Punkt gegen den Tabellenvorletzten viel zu wenig bei den Ambitionen von Hertha BSC. Mainz 05, die Mannschaft von Jan-Moritz Lichte, verdient sich diesen Punkt durch eine couragierte Leistung. Die Mainzer sogar mit den einzigen beiden Chancen in diesem Spiel Hertha BSC ohne jede Torgelegenheit. Mainz hatte Pech kurz vor der Pause. Ein weitergeleiteter Ball landete am Pfosten und im zweiten Durchgang Kevin Stöger mit einer Direktabnahme, wo die Hertaner gerade den Fuß dazwischen bekommen haben. Hertha zwar mit mehr Ballbesitz, aber ohne Lösungen, ohne spielerischen Glanz. Ein 0:0, das für Hertha BSC viel zu wenig ist. Mainz wird sich freuen.
Heute geht es dann weiter mit der Bundesliga mit Schalke Freiburg, Köln gegen Leverkusen, Hoffenheim gegen Leipzig, Bielefeld gegen Augsburg und Meister Bayern München gegen VfL Wolfsburg. Dass die Bundesliga trotz Lockdown weiterläuft, liegt daran, dass sie wie andere Ligen und Wettbewerbe wie ein Unternehmen behandelt wird. Mit Hygienekonzept und ohne Zuschauer sieht Bundesgesundheitsminister Jens Spahn keine Notwendigkeit für weitere Einschränkungen.
Fürs Infektionsgeschehen ist jetzt die Frage, ob in Deutschland am Wochenende in verschiedenen Stadien gespielt wird oder nicht, eine Größenordnung. Aber wage ich jetzt mal die Aussage, mit der man insbesondere mit den Test- und Schutzkonzepten umgehen kann. Die Frage, wie das gesellschaftlich eingeordnet wird, ist, glaube ich, ganz unterschiedlich. Das ist vielleicht sogar eine 50-50-Sache.
Die Klarstellung von Bundesgesundheitsminister Spahn, nachdem Bund und Länder am Sonntag bei der Lockdown-Verkündung zum Profisport zunächst nichts gesagt hatten. Der Ball rollt also weiter, natürlich auch in der zweiten Liga, und dort gab es zumindest bis heute einen neuen Tabellenführer. Der Hamburger SV schlug nämlich Sandhausen klar mit 4:0. Mats Nicholson.
Dieses 4:0 klingt deutlicher, als es tatsächlich war. Sandhausen spielte gut mit, hatte vor allem in den ersten 20 Minuten gute Offensivaktionen und war mutig. Letztendlich hat der HSV mal wieder Simon Terodde diesen Sieg zu großen Teilen mit zu verdanken. Terodde traf in der 31. Minute und in der 68. zum 1:2. Klassische Stürmertore. Vorher lief es bei ihm und auch beim HSV nicht so wirklich gut in dieser Partie. Sie hatten wenig Chancen, wenig Dominanz. Onana in der 78. und dann Wagnermann in der Nachspielzeit schraubten das Ergebnis dann noch auf 4:0 hoch. Bitterer Abend für den SV Sandhausen. Sie werden für einen mutigen Auftritt, für ein gutes Auswärtsspiel beim HSV tatsächlich nicht belohnt und verlieren hoch mit 0:4.
Der HSV ist neuer Tabellenführer. Das hätte auch Kräuter Fürth werden können. Aber die Franken patzten zu Hause gegen Darmstadt. Mike Küster.
Eigentlich kamen die Fürther richtig gut in diese Partie, ließen aber hervorragende Gelegenheiten durch Raum und Seguin ungenutzt. Fast aus dem Nichts fiel dann nach einer Viertelstunde die Führung für Darmstadt. Ein Traumtor aus 22 Metern ins linke Kreuzeck. Von da an gelang den Hessen einfach alles. Kurz vor und kurz nach der Pause erhöhte der Ex-Fürther Dursun gar auf 0:3, bevor eine Viertelstunde vor dem Ende Höhn per Kopf zum Endstand traf. Fürth in diesem Spiel völlig von der Rolle. Daran änderte auch ein Platzverweis gegen die Gäste kurz vor Schluss nichts mehr. Am Ende heißt es auch in der Höhe verdient 0:4. Das Kleeblatt verpasst damit den Sprung an die Tabellenspitze.
Außerdem spielten Heidenheim gegen Jahn Regensburg 0:0 und Hannover 96 gegen den VfL Bochum 2:0. Heimreise statt Halbfinale, so lautete das Motto für die deutschen Handballerinnen gestern in der Europameisterschaft. Von der entscheidenden Niederlage gegen die Kroatinnen, Thorsten vom Wege.
Deutschlands Handballerinnen sind in Sachen Welt- und Europameisterschaften um eine weitere Enttäuschung reicher. Gegen Kroatien verlor das DHB-Team nach einer indiskutablen zweiten Halbzeit mit 20:23 und verpasste damit im letzten EM Hauptrundenspiel zum wiederholten Mal die Chance, das Halbfinale eines bedeutenden internationalen Turniers zu erreichen. Knackpunkt diesmal ein kollektiver Blackout in der ersten Viertelstunde nach der Halbzeit. Da zogen die Kroatinnen von 12:12 zur Pause auf 17:12 weg. Deutschland agierte in dieser Phase wie eine Schülermannschaft, leistete sich permanent billige Fehler und geriet so eindeutig auf die Verliererstraße. Wieder einmal scheiterten die Spielerinnen an ihrer Nervenschwäche, da nützte auch alles kämpferische Engagement nichts. So steht statt der Weiterreise zur Finalrunde nach Herning ein Sieg mit 2 Toren Differenz gegen die ersatzgeschwächten Kroatinnen hätte da genügt, die Heimreise auf dem Programm. Und auch die direkte WM-Teilnahme im kommenden Jahr in Spanien wurde einfach verschenkt. Die 4 Halbfinalistinnen sparen sich nämlich die Qualifikation.
Auch von der Männernationalmannschaft gibt es keine guten Nachrichten. Da gehen so langsam die Spieler für die WM im Januar in Ägypten aus. Mareike Zeck.
Mit Pekela, Weinhold und Lemke stellen 3 weitere etablierte Nationalspieler ihre Familie und die Gesundheit über die Handball-Weltmeisterschaft in Ägypten. So sagte Kreisläufer Henrik Pekela dem Deutschen Handballbund, er mache sich Sorgen wegen der Entwicklung der Corona-Pandemie und des bevorstehenden harten Lockdowns. Er wolle seine Familie in dieser Zeit nicht 4 Wochen lang allein lassen. Für Bundestrainer Alfred Gislason tun sich mit den 3 neuen Absagen weitere Löcher, vor allem in der Abwehr und am Kreis, auf. Aus seinem Kader stehen ihm von 35 bereits gemeldeten Spielern jetzt nur noch 28 Akteure zur Verfügung. Denn neben einigen verletzten Spielern hatte auch der 2. erfahrene Kreisläufer Patrick Wiencheck dem Bundestrainer abgesagt wegen Corona. Nach Ägypten darf die deutsche Handballnationalmannschaft mit 20 Spielern reisen.
Jahrelang hat der Erfurter Arzt Marc Schmidt heimlich Sportler gedopt. Jetzt gibt er sich vor Gericht in München öffentlich reumütig, wie Sebastian Krause berichtet.
Marc Schmidt versuchte heute sichtlich Reue zu zeigen. Er erzählte mit teils brüchiger Stimme, wie sehr es ihm leid tue, was er seinem Umfeld angetan habe. Nach seiner Verhaftung Anfang 2019 seien selbst seine Kinder von der Presse belagert worden. Er werde alles versuchen, es wieder gut zu machen. Und auch den Anti-Doping-Kämpfern will er seine Hilfe anbieten, um ihnen zu zeigen, wo die Schwachstellen im Dopingkontrollnetz sind. Schmidt berichtete, dass er das Thema Doping im Spitzensport als allgegenwärtig wahrgenommen habe. Unter den Sportlern, Betreuern und Trainern werde offen darüber gesprochen. Es ist ein Wettrüsten, so seine Worte. Er habe Sportler erlebt, die seien bereit gewesen, sich alles reinzuhauen, Hauptsache sie haben Erfolg. Er sei aber nicht bei allem mitgegangen, weil ihm auch die Gesundheit der Sportler wichtig gewesen sei.
Marc Schmidt gibt sich also reumütig, aber immer noch nicht alles preis. Auf die Frage des Richters, wer weitere Ärzte waren, mit denen sich Schmidt nach eigener Aussage über Dopingmittel ausgetauscht hat, antwortete Schmidt, er werde keinen Namen nennen. Zum Abschluss noch eine traurige Meldung für alle Reitsportfans. Tortillas ist tot. Das teuerste Dressurpferd der Welt starb im Alter von 20 Jahren an den Folgen einer Kolik. Unter dem Niederländer Ewout Gaal wurde Tortillas Welt- und Europameister. Gemeinsam erzielten sie mehrere Weltrekordergebnisse.
Der Überblick über alles Wichtige aus der Welt des Sports, zusammengestellt von Bernhard Krieger.